Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst heute Nachmittag, zu unserem Jesus-Punkt-Gottesdienst. Und egal, ob Sie regelmäßig hier sind oder vielleicht zum ersten Mal, schön, dass Sie da sind. Wir möchten natürlich auch alle begrüßen, die online heute Abend oder heute Nachmittag diesen Gottesdienst verfolgen. Und wir wünschen uns, dass für Sie alle der Gottesdienst die nächste Stunde zum Segen wird. Wir sind Dina und Edgar Kauter und dürfen Sie heute ein bisschen hier begleiten.
Ich saß vor 3 Tagen im Wartezimmer beim Zahnarzt mit meinem Sohn und da greift man ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, zu einer Wartezimmerlektüre, die man vielleicht sonst nicht so zu Hause hat, aus der Abteilung Tratsch und Klatsch. Und ich dachte, das könnte nicht passender sein für unseren Nachmittag jetzt hier, denn eine Seite lang las ich über Sarah Connor. Wer sie nicht kennt, eine ganz bekannte deutsche Sängerin, schon sehr viele Jahre. Sarah Connor hat schlaflose Nächte. Ich hätte sie hierher heute einladen sollen, denn ihr Thema ist irgendwie auch unser Thema. Denn es ist die aktuelle Krise, es sind die Krisen auf der Welt, die Geschehnisse, wenn man in Politik und Gesellschaft schaut, die sie umtreiben, die ihr den Schlaf rauben. Und ja, sie fühlt Resignation, Überforderung, Erschöpfung und beobachtet das auch in ihrem Umfeld. Unser Thema lautet ja heute, was in aller Welt tut Gott? Und auch Sarah Connor stellt und endet mit der Frage, woran glaube ich? Was ist mir wichtig? Ich fand es ganz passend.
Ja, angesichts der Krisen und der vielen Unsicherheiten heute in der Welt ist das eine absolut verständliche Frage, nicht nur für Sarah Connor. Manche Menschen glauben, dass Gott eingreift, dass er was tut. Andere sind sich unsicher und wieder andere zweifeln, ob es ihn überhaupt gibt.
Wir sind davon überzeugt, dass Gott nah ist und dass man ihn kennenlernen kann. Und dass das dann ja auch die Einstellung zu der Frage, der wir heute nachgehen, komplett verändert.
Ja, und genau darüber wollen wir jetzt in der nächsten Stunde nachdenken mit Musik, mit spannenden Einblicken in Gespräche, die wir auf der Straße geführt hatten zu diesem Thema. Wir haben einen Interviewgast aus unserer Gemeinde dabei und natürlich mit einer Predigt. Ja, wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den Abend.
Und ich möchte gerne noch dafür beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Nachmittag. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen in deinem Namen, Jesus. Und vielen Dank, dass du uns ganz klar zugesagt hast, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du jeden kennst, der hier ist. Egal, wie wir zu dir stehen, deine Liebe und dein Ja gilt für jeden von uns. Vielen Dank dafür. Ich danke dir für deine Gegenwart und bitte dich, dass du zu uns sprichst. Du weißt, was wir brauchen, du weißt, wo wir stehen und ich bitte dich, dass es dein Wort ist, das unser Herz erreicht. Amen.
Was in aller Welt tut Gott? Ich finde das Thema richtig gut und ich habe extra für Sie recherchiert. Es gibt ja tolle Dateien, wo man die Herkunft von solchen Redewendungen nochmal rauskriegen kann, was sie wirklich bedeuten. Wenn ich mir alles zusammenfasse, was ich an Klugen gelesen habe über die Redewendung, was in aller Welt, und dann tut irgendwer was, also nicht immer nur Gott, dann sind es 2 Sachen. Diese Redewendung soll erstens die Verstärkung einer Frage andeuten. Gut. Und zweitens, sie soll zum Ausdruck bringen das Unverständnis. So, also, Sie haben ein Kinderzimmer vor, das im Chaos versinkt. Sie treten hinein und sagen, was in aller Welt macht ihr da? Verstärkung der Frage, Unverständnis. Beides deutlich erkennbar. Sie sehen als Ausbilder ein Azubi, der statt dem Unkraut die Rosensträucher rausreißt, die Falten falschen Farben mischt, Zucker und Salz verwechselt. Sie stehen da und sagen, was in aller Welt machst du da? Verstärkung der Frage, Unverständnis. Beides richtig gut und klar. Sieht auf einem Parkplatz, auf einem deutschen Parkplatz. Aber es läuft nicht so, wie es laufen soll. Es sind Pfeile angegeben und Schilder, aber die fahren kreuz und quer. Und sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was in aller Welt machen die da? Verstärkung der Frage, Unverständnis. Und jetzt haben wir das, was in aller Welt macht Gott? Und das, was beim Kinderzimmer noch nervig war, beim Ausbilder dazugehört, auf dem Parkplatz zu überleben ist, das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn es um Gott geht. Ja, tatsächlich. Da sind wir dann doch nochmal in einer ganz anderen Liga gelandet. Bei unserem Thema, das spüren wir, so unterschiedlich wir sind, bei unserem Thema, da ist das ein bisschen drängender. Da sind die Dimensionen größer, da ist es natürlich wesentlich existenzieller. Das Kinderzimmer, wow, das überlebt man, den Farbeimer auch und den Parkplatz sind Sekunden. Aber was in aller Welt tut Gott? Was läuft hier eigentlich ab? Wie tickt das eigentlich hier, dieses Universum? Was geht denn ab in den Völkerwelten? Was läuft da eigentlich gesellschaftspolitisch, auch in unserem Land? Was passiert in meinem Leben? Was in aller Welt tut da eigentlich Gott? Und wenn wir das mal so formulieren, dann ist für uns das Spannende, dass da plötzlich die Größe auftaucht, dass da Gott auftaucht. Ich weiß nicht, wie Sie diese Interviews gesehen, erlebt haben. Ich war schon beim ersten Mal völlig überrascht. Als sie mir zugespielt wurden, logischerweise, ich sollte ja wissen, was da auf mich zukommt, und ich die gesehen habe, wissen Sie, was mich am ersten überrascht hat? Wie viele der Interviewpartner mit der Realität und mit der Existenz von Gott gerechnet haben. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja schon gefragt, wie viel er rausgeschnitten hat, aber das hat er gar nicht getan. Also tatsächlich relativ viele, ich fand es überraschend, ich weiß nicht, wie sie es erleben, dass relativ viele Personen, die da interviewt worden sind, mit der Existenz, mit der Realität eines Gottes hier ganz normal in einem Gespräch, nicht weit weg, Ettlingen ist ja nicht aus der Welt, jetzt tatsächlich geredet haben. Und jetzt Gott vorausgesetzt, ist das natürlich die spannende Frage, was macht er denn? Was macht er denn jetzt? Wenn ich ihn wirklich mal voraussetze, so einen richtigen Gott, also nicht nur so eine nebulöse Sache, so ein Über-Ich, so ein irgendwas, was man so braucht, sondern ein wirklich real existierender Gott, einer, der Power hat, der was kann, der wirklich was ist, ja, der diese Schöpfung gemacht hat, das Universum ausgedacht, erhalten hat, der da ist, seine Existenz nicht vor uns beweisen muss, also ein richtiger Gott, der eine richtige Gott, mal den vorausgesetzt. Tatsächlich den vorausgesetzt, was macht er denn? Was macht er denn in aller Welt? Was war's? Es war eine Verstärkung der Frage, gut, das können wir wirklich sagen, was in aller Welt macht Gott? Und auch Unverständnis, ja Unverständnis, wir verstehen das nicht. Wir verstehen das nicht. Wir sehen so vieles und denken, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und die Zustandsbeschreibung, mein Gott, wie soll ich denn meinen Zustand beschreiben? Das geht ja quer durch alle Generationen durch. So ein ganz eigenartiges, mulmiges Gefühl aus, ich habe die Sache nicht mehr in der Hand. Ich kann das irgendwie nicht kontrollieren. Ich kann dir nicht sagen, was nächstes Jahr ist. Ich weiß nicht, wie die Dinge sich entwickeln. Wir müssen das ja gar nicht dramatisieren, sondern sagen, wir haben ja einen Psychotherapeuten. Also mit so ganz komisches Lebensgefühl, das hin fast bis zur Panik gehen kann. Oder sich zu verschließen, alles auszublenden, nicht mehr sich damit zu konfrontieren, sich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Ganz unterschiedlich sind verständlicherweise die Reaktionsmuster auf dieses ganz eigenartige Gefühl, was in aller Welt tut eigentlich Gott. Und na klar, die zweite Überraschung war für mich, ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, die zweite Überraschung bei diesen Interviews war für mich wirklich, damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass relativ wenige der Interviewpartner für den Zustand der Weltlage Gott verantwortlich machen. Das fand ich echt überraschend. Denn das ist eigentlich der Klassiker. Der macht nichts, der lässt Dinge laufen. Was ist das hier für ein Theater? Sag mal, kannst du mal um das kümmern? Ist doch dein Job oder wie auch immer. Kam überraschenderweise nicht raus. Sondern es kam etwas ganz anderes raus. Und zwar in einer Deutlichkeit, die ich wirklich nicht erwartet hätte, dass wir eigentlich die Frage ändern müssen, richtig? Wir müssen die Frage unserem Thema ändern. Und deswegen drehen wir jetzt einmal die Frage um mit den Interviews im Hintergrund und sagen, nicht was in aller Welt tut Gott, sondern was in aller Welt mache ich? Was ist eigentlich mit mir los? Was läuft denn da ab? Was geht denn da ab, dass das so ist, wie es ist? Oder, um es mal so zu fragen, bei einer anderen Redewendung, bin ich noch unter Kontrolle? Ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen? Bin ich aus dem Ruder gelaufen? Dass das tatsächlich ich nicht mehr kontrolliert werde? Und dass ich tatsächlich mich auch selber, vielleicht letztendlich tatsächlich könnte es sein, dass ich mich tatsächlich nicht mehr kontrollieren kann? Bin ich nicht mehr Herr der Lage? Bestimme ich nicht mehr, was ich mache, was ich nicht mache? Auf einer oberflächlichen Weise würden Sie alle mit mir sagen, natürlich weiß ich, was ich tue. Meine Güte, selbstverständlich. komme doch ganz gut klar im letzten Jahr und Jahrzehnte, habe eine Menge hingekriegt und bin halbwegs lebenstauglich, das ist doch gar nicht das Thema. Und auf einer unteren Ebene merken wir, doch, das ist ganz eigenartig, dass wir bestimmte Dinge und Sachverhalte erkennen, dass wir nicht mehr unter Kontrolle sind. Dass wir uns selbst nicht kontrollieren können. Der Apostel Paulus hat das mal in der Bibel so formuliert mit einem fast schmerzhaften Realität. Das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Ist doch krank. Und in Kleinkram, das wissen Sie auch, in Kleinkram können Sie das ein bisschen wieder sich korrigieren und ein bisschen Willensstärke und 3 Versuche mit Freunden irgendwas zu steuern. Natürlich, aber das ist doch Pipifax. Pipifax kriegen Sie kontrolliert. Aber die eigentlichen richtigen Dinge, das wissen Sie. Da kommt genau diese Wahrheit brutal zum Tragen. Das, was ich nicht will, das tue ich. Das, was ich will, das tue ich nicht. Ist doch irre. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Ich habe also in mir ein System, was mir eine ganz bestimmte Werteskala darstellt, die deutlich ist, was jetzt richtig wäre, was gut wäre, was dem Maßstab entsprechen würde, der mir von Gott gegeben ist, der von mir, von meinem Wertesystem gegeben ist, dem ich groß geworden bin. Aber ich lebe das nicht, obwohl ich es eigentlich will. Ist doch krank. Ich bin nicht unter Kontrolle. Und letztendlich zu kapieren, mit dem Rückenwind der Interviews, ich bin ganz offensichtlich nicht mehr in der Gotteskontrolle. Ich bin nicht mehr in der Kontrolle von diesem Gott. Der ist ja da. Und hat ja eine Dame gesagt, der sagt uns ja auch, was zu tun ist. Und jetzt merke ich, ich mache das gar nicht. Ich weiß zwar, dass es richtig ist, aber ich mache es trotzdem nicht. Und dann ernte ich den entsprechenden Salat. Und das, was individuell bei mir schief läuft, das muss ich jetzt nur hochrechnen, dann weiß ich ein bisschen, warum es läuft, wie es läuft. Mein Gott, ich bin nicht mehr unter deiner Kontrolle. Und jetzt haben Sie Ihre Biografie, ich habe meine Biografie. Und dann die schlichte Frage ist, wie kam das denn in Ihrer Biografie? Wie war das denn in Ihrer Biografie, dass Sie nicht oder noch nicht oder nicht mehr unter der Gotteskontrolle sind? Dass der tatsächlich einfach gar keine Rolle spielt, kann er die unterschiedlichsten Gründe haben. Kann er den Grund haben, dass sie in ihrer Biografie gar nie mit Gott in Berührung kamen. Meine Güte, die unterschiedlichsten Wegführungen, das spielt einfach in ihrem Leben keine Rolle. Sie sind zwar in einem Land mit christlicher Grundprägung aufgewachsen, aber da kann man ja dran vorbeifahren. So eine Kirche schlägt ja nicht zurück. Also von daher kann man da ja jahrzehntelang fröhlich leben, um dass man irgendwie mit Gott und Christentum tatsächlich in Berührung kommt. Kann ja sein, dass Sie einen guten Start gehabt haben in Ihrer Kindheit. Was wir gerade gehört haben bei Andrea, da war was da, da ist was gelegt worden, da war so ein Anfang da, aber dann ist das halt das Leben weitergegangen. Meine Zeit, natürlich, eine Entscheidung kommt nach der anderen und irgendwann bin ich plötzlich 30, 40, 50 und denke, huch, was war ich in den letzten 30 Jahren? Oder sie haben irgendwann einen guten Anfang gemacht und dann ist es aber abgeschmiert. Es wurde einfach neblig, farblos. Ich bin nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe ihn aus den Augen verloren und irgendwann geht das Ganze einfach schief. Was um aller Welt mache ich eigentlich da? Und dann entdecken wir ein ganz eigenartiges System, nämlich dass ich merke, natürlich haben meine Taten Folgen. Das ist einfach so. Das ist klar. Es gab ja diesen markanten Satz in einem Film, da hat einer der Protagonisten das so ausgedrückt, die Entscheidungen, die ich treffe, diktieren das Leben, das ich führe. Das gilt auch nicht hundertprozentig, weiß ich auch, aber es gilt eben auch, die Entscheidungen, die ich treffe, diktieren das Leben, das ich führe. Und wenn ich sage, Gott spielt meinem Leben keine Rolle, dann spielt er auch keine Rolle. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und wenn Sie reinschauen, dann ist das eigentlich nachvollziehbar, dann brauchen wir uns an vielen Stellen tatsächlich nicht zu wundern, dass es so ist, wie es ist. Was in aller Welt mache ich eigentlich da? Und wenn ich von der Realität und von der Existenz dieses Gottes ausgehe, wenn ich ihn als die Größe sehe und wenn ich ganz bewusst ihn aber außen vor lasse und dann die Konsequenzen vor mir habe, dann weiß ich, ich fahre mit meinem kleinen Lebensschiffchen tatsächlich auf die Katastrophe zu. Natürlich. Es wird ja irgendwann mal offenbar werden in meinem Leben. Die Bibel, das Wort Gottes, der lebendige Gott sagt das in ganz großer Klarheit und Deutlichkeit. Er wird das einfach irgendwann einmal ans Licht bringen. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, das wird offenbar werden. Ich steuere also auf eine große Katastrophe zu. Verloren hat das eine der Interviewpartnerin genannt. Ich bin verloren, tatsächlich. Okay. Nachdem wir erstmal angefangen haben mit der Themafrage, was in der Welt tut Gott, und gemerkt haben, man kann sie auch andersrum drehen, was in der Welt tue eigentlich ich, sollten wir zum Ursprungsthema zurückkommen. Also was in der Welt tut denn jetzt eigentlich Gott? Macht er jetzt was? Macht er jetzt wirklich was? Was macht er denn? Wenn es wirklich so ist, wie es ist, was macht er denn? Ich habe ganz, ganz banales Beispiel, Beispiele hinken ja immer, aber ich habe es trotzdem. Ganz banales Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo unterwegs und es passiert ein ganz schlimmer Autounfall. Ganz bescheuert. Haben Sie alle schon gesehen, brauche ich nicht beschreiben. Furchtbar, gruselig, alles klar. Tatsächlich, Polizei kommt, wunderbar, das ist schon mal jetzt klar. Dann kümmert sich jemand um das ganze Theater und die Beamten steigen aus. Sie sehen, da sind Schwerverletzte da und die kaputten Autos stehen da rum und Scherben liegen da auf der Straße rum. Und angesichts der vielen Scherben sagt der eine Polizeibeamte, ich hole jetzt mal einen Besen. Muss er wieder sauber werden. Und sagt, ja, das ist auch eine richtig gute Tat. Die kommt vielleicht auch irgendwann. Aber wichtig wäre jetzt erst einmal, was wäre wichtig? Hallo, das sind Schwerstverletzte. Ja, was sind auch Scherben? Ich muss erst mal über die Scherben. Nein, stopp, du musst das Wichtigste tun. Das Allerwichtigste musst du tun. Das Allerwichtigste musst du tun. Ja, es sind Scherben da. Ja, es sind da Probleme da. Ja, steht da Schrott rum. Ja, wir müssen die Autobahn wieder freigehen. Richtig, aber das Wichtigste sind diese Menschen. Was ist das Wichtigste? Was in aller Welt tut Gott? Was in aller Welt tut Gott? Tut er was? Macht er was? Und verstehen Sie, das ist ja klar, da hätten Sie jetzt auch mich mit nicht gerechnet. Der Grund, warum wir Sie zu dem Gottesdienst eingeladen haben. Dass wir Ihnen sagen, der macht was. Der macht was. Der macht ganz unterschiedliche Sachen. Der macht total verschiedene Sachen. Wunderbar, ich hätte ja so gerne mit dieser einen Frau auf der Bank noch ein bisschen gesprochen. Was hat sie gesagt? Noch 2 Stunden Zeit bräuchte man, wo sie alles erzählen könnte, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Wunderbar. Oder die anderen mit ihren Wundern und ihrer Erfahrung. Alles wunderbar. Aber bitte, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das sind alles nur die Scherben. Das sind alles nur die Scherben. Was Gott eingreift, was macht, den Besen holt, sonst was. Alles richtig, alles wunderbar, richtig, heilig, schön, gut. Aber Gott macht noch was viel, 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 viel Schöneres. Was viel, viel Wichtigeres. Er holt diese Schwerverletzten aus diesen Autos raus. Er holt diese Schwerverletzten aus diesen Autos raus. Er kümmert sich um diese Schwerstverletzten. Er hilft denen, dass die nicht auf der Strecke bleiben. Der verarztet die, der transportiert die ab. Der bringt ihn in den entsprechenden Krankenhäusern. Das ist das, was Gott macht. Wie macht er das denn? Wie macht er das denn? Was in aller Welt macht denn Gott? Was in aller Welt tut Gott? Und der christliche Glaube sagt, das hat Gott in aller Welt, das hat er getan. Er ist tatsächlich auf diese Welt gekommen. Er ist tatsächlich auf diese Welt gekommen. Und er hat nicht nur den Besen genommen, den hat er auch genommen. Ja, den hat er auch genommen, den Bild. Ja, hat er auch genommen. Und deswegen sind Menschen geheilt worden, haben ihre Blindheit verloren und konnten wieder gehen, haben ihre Lasten weggekriegt. Alles richtig auch, wunderbar. Hat sich um vieles gekümmert, alles. Aber das war alles nicht das Entscheidende. Das war alles nur der Besen. Aber wo er die Schwerverletzten, bildlich gesprochen, aus den Autos gezogen hat, wo er sich um sie gekümmert hat, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, wo er sich um sie bemüht hat, dass sie in die Krankenhäuser kommen. Das in der Bildsprache, das hat er einmal für alle Zeit und für diese Welt getan. Dass er persönlich, Gottes Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz gegangen, er ist gestorben. Wir als Christen haben deswegen mit ganz großem Respekt und mit ganz große Heiligkeit und innerer Ehrfurcht als Symbol unseres Glaubens, dieses Kreuz. Weil dieses Kreuz ist das Zeichen, das in aller Welt tat Gott. Das in aller Welt, das tat Gott. Da hat er in einer Art und Weise in die Welt eingegriffen und in die Geschichte eingegriffen und in die Biografie aller Menschen eingegriffen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Weil er in der Bildsprache gesagt hat, ich kehre bei dir nicht nur die Scherben zusammen, sondern ich hole dich, den schwer Verletzten, aus dem Auto raus. Ich heile deinen Schaden. Ich mach's in deinem Leben wieder gut. Ich stelle den Kontakt zwischen dir und Gott, dem Vater, wieder her. Ich schaffe, dass du rauskommst aus dieser Lebenslage ohne Gottes Kontrolle. Ich stelle dich wieder in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich mache es wieder richtig, richtig gut. Das in aller Welt tut Gott. Es gibt natürlich total viele gute Texte aus der Bibel dazu. Und dass wir in der Vorbereitungsgruppe für diesen Gottesdienst zusammen waren, ja, das war natürlich klar. Da kam der Klassiker uns in den Sinn. Viele, die an Jesus Christus glauben, kennen den Klassiker. Dann könnten wir teilweise hier, wenn ich so die christliche Szene anschaue, auswendig sagen. Ja, es gibt ein wunderbares Wort, das von Jesus Christus stammt. Da hat er es so gesagt, so sehr hat Gott diese Welt lieb gehabt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, bildlich nicht in ihren Autos des Lebens verbluten. Und das Leben, das ewige Leben haben. Ich hole sie da raus. Das in aller Welt tat Gott. Das in aller Welt tat Gott. Das ist natürlich eine komplett andere Dimension, als wir sie bisher so hatten. Und natürlich darf man jetzt fragen, wie wirken denn diese beiden Sachen zusammen? Wie wirkt die eine Welt, meine Welt, in der ich so bin, und diese Welt Gottes zusammen? Und jetzt gehört zum christlichen Glauben einfach wesentlich dazu, dass Gott diese Rettungstat, die er da an Jesus getan hat, dass er die niemandem aufdrängt. Er drängt die niemandem auf, sondern er bietet diese Rettungstat an. Er sagt, ich weiß, dass du außer Kontrolle geraten bist. Ich weiß, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Ich weiß, dass inzwischen die Entscheidungen, die du getroffen hast, wahnsinnige Konsequenzen haben. Ich weiß, dass wenn du einmal vor mir, vor meinem Gericht auftauchen wirst, das nicht gut ausgeht. Ich weiß. Und deswegen habe ich das in aller Welt für dich getan. Und jetzt steht diese Tat unseres Gottes vor uns. Das, was er getan hat. Also müssen wir logischerweise doch nochmal das Thema ändern. Also, Sie kriegen das mit. Wir formulierten nochmal das. Was in aller Welt mache ich denn jetzt? Was in aller Welt mache ich denn jetzt? Wenn ich das weiß, was in aller Welt kann ich denn jetzt tun? Was kann ich denn wirklich, ich, ein normaler, durchschnittlicher Mensch, tun? Kann ich was tun? Ja, sicher. Das Allerbeste, was ich tun kann, ist, dass ich mich umdrehe, hindrehe zu ihm. Ich habe ihn ja aus den Augen verloren. Ich habe ja quasi ihm den Rücken zugewandt. Ich habe ja mein Leben gelebt, als ob es ihn nicht gäbe. Wie es auch immer gelaufen ist und warum es immer gelaufen ist. Und deswegen spricht natürlich der christliche Glaube, deswegen spricht die Bibel, deswegen sprechen die Worte Gottes davon, dass ich mich umdrehen kann. Mich umdrehen kann, dass ich mich umwenden kann. Umdenken heißt eigentlich sogar ursprünglich in der griechischen Sprache. Ich darf umdenken. Ich sag's mal ganz einfach so, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ist ja ein Riesengeschenk, oder? Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht in den Eckdaten bleiben. Ich darf umsinnen, umdrehen, hindrehen zu ihm. Vielleicht, das wäre natürlich genial. Vielleicht ist dieser Nachmittag oder Abend, wir können uns nie darauf einigen, was es eigentlich ist. Ne? Ist es Nachmittag oder ist es Abend? Egal, also wer kann dieser Nachmittag, dieser Abend für Sie so ein Starter sein? So ein Starter sein, sagen, eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich möchte gerne mich umdrehen. Wir sind So viele Christen, vielleicht haben sie gar sie in Kontakt zu jemandem, der an Jesus Christus glaubt, der sie da begleiten kann, der ihnen Gesprächspartner sein kann dabei, bei dieser Umdrehbewegung. Bei manchen geht die ganz schnell, bei manchen dauern die ein bisschen länger, aber das ist natürlich ein absolutes Geschenk. Was in aller Welt machen sie denn? Drehen sie doch mal um. Drehen sie doch zu Gott hin. Wenden sie doch auf ihn zu. Ich fand das so schön, wie du es gesagt hast, Andrea. Und habe ich mal angefangen zu beten. Kann ja funktionieren. Ja. Passiert jetzt ja nichts. Es kann ja nur gut werden. Ich wende mich hin zu meinem Gott. Ich drehe mich hin zu ihm, das eine. Und wenn ich also mich hingedreht habe in die richtige Richtung und ihn wieder sehe, ihn wieder tatsächlich aufnehme, dann gehört tatsächlich die Chance dazu, zu sagen, das, was du in aller Welt getan hast, für mich getan hast, das soll für mich und für mein kleines Leben auch seine Gültigkeit haben. Ich möchte, dass das, was du getan hast, für mein Leben Gültigkeit hat. Mehr nicht. Das war's. Und dann kommt der lebendige Gott, dann kommt Jesus Christus mit dem vollen Rettungspaket-Set dieses Notarztteams da an, zieht sie den Schwerverletzten da raus und nimmt sie in sein routiniertes Behandlungssystem. Und dass noch ein paar Scherben da liegen, das ist in dem Augenblick ihnen so dermaßen egal. Hauptsache, sie sind jetzt tatsächlich da raus. Sie gehören zu Gott. Sie merken, sie haben wieder einen Kontakt. Sie sind wieder auf Sendung. Offline ist vorbei. Die Bilddateien bauen sich auf. Sie sind wieder da. Und sie können mit dem lebendigen Gott anfangen zu leben. Und er ist es jetzt, der sie unter Kontrolle bekommt. Das kann ja so ein negatives Wort sein, ich weiß. Aber letztendlich spüren wir, das ist was ganz Positives, wenn das von Gott her gesagt ist. Mein Gott, bitte kontrollier mich. Kontrollier mich. Lass mich nicht einfach laufen in der Zerrissenheit von meiner Personalität, sondern übernimm du in meinem Leben die Kontrolle. Also ich drehe mich da so zu ihm hin. Ich nehme das für mich persönlich an. Ich erfahre, dass er mich anfängt zu kontrollieren und dann beginnt dieser, Andrea hat es traumhaft gesagt, dann beginnt dieser lebenslange Prozess, dass ich ihm vertraue. Vertraue ihm. Mann, wenn das Gott ist, wenn das wirklich Gott ist, der Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat, der alle Grundgesetze hier hat, der alles gemacht hat, der mich gemacht hat, wenn das Gott ist. Wenn das Gott ist, der sie so sehr liebt, dass er seinen Sohn zur Rettung geschickt hat, wenn das dieser Gott ist, dann stimmt das, was da in der Bibel steht, dann lässt es doch nicht einfach laufen. David, der große König, 3000 Jahre zurück, hat es in einem seiner Psalmen, viele Gebete, viele Lieder haben wir von ihm, einmal so wunderschön gesagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Was ist das für ein Satz? Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Herr, egal wo ich hingehe, du bist da. Egal was geschieht, du weißt Bescheid. Alle Tage meines Lebens sind dir bekannt. Nein, keine Sorge, kein billiger Fatalismus, keine Hände in den Schoß legen, sondern Riesengeschenk, vertrauensvoll das Leben mit all seinen Scherben, mit all seinen Bescheuerten, mit all seinen Herausforderungen, zu leben mit ihm, dem Gott, der ihnen zu dieser Seite steht. Ich bin unter Kontrolle. Ich bin unter Kontrolle. Heute Morgen hatten wir in diesem Haus ja schon einen Gottesdienst. Gemeinsam haben wir einen Psalm gebetet, im Psalm 121. Und da steht dieser wunderschöne, starke Satz drin. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Dieses 7-Tage-24-Stunden-System unseres Gottes zu begreifen, mein Gott, das ist natürlich ein absolutes Vorrecht. Nein, es lösen sich alle Dinge auf. Nein, ich habe 27 Fragezeichen. Vieles kapiere ich immer noch nicht, aber es ist was ganz anderes, wenn ich weiß, ich habe Gott an meiner Seite. Ich habe Gott an meiner Seite. Mit ihm gehe ich jetzt diese Themen durch. Also, Ich weiß, es mag sein, dass ich Sie ein klein wenig verwirrt habe mit dem Thema, aber ich muss nochmal mit Ihnen zurück. Was in aller Welt tut eigentlich Gott? Was in aller Welt tut denn jetzt Gott mit mir? Was in aller Welt tut Gott mit mir? Mit mir? Mit mir, so einem Exemplar, in Anführungszeichen, das das große Glück hatte, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Was in aller Welt tut er mit mir? Und da muss ich Ihnen sagen, er liebt mich. Das tut er mit mir. Er hat mich gerettet. Das tut er mit mir. Er sorgt sich um mich. Das tut er mit mir. Er steuert mich. Das tut er mit mir. Er führt mich. Er hält mich. Er tröstet mich. Er lässt mich nicht los. Das tut er mit mir. Er bringt mich zum Ziel. Das tut er mit mir. Was in einer Welt tut Gott? Wie war es am Anfang? Verstärkte Frage und Unverständnis? Nein. Inzwischen sind wir bei der Redewendung woanders angekommen. Freiheit der Sprache. Wir benutzen jetzt diese Redewendung staunend. Was in aller Welt tut Gott? Ist ja der komplette Wahnsinn. Mein Gott, was hast du getan? Hast du es wirklich gemacht? Ja, habe ich gemacht, sagt Gott. Darf ich ganz kurz nachfragen bei dir? Mein Gott, warum machst du sowas? Ist ja irre. Und Gott sagte, einfache Antwort. Ganz einfache Antwort. Ich hab dich lieb. Ich hab dich den Menschen lieb. Ich hab dich so unglaublich lieb, dass ich gar nicht anders konnte, als die Tat aller Taten zu tun. Meinen Sohn an dieses Kreuz zu hängen. Und ihr Leben, Ewigkeit, Kontakt zu Gott, neue Gemeinschaft mit ihm, Kontrolle von ihm zu bekommen. Gut, mein Gott, darf ich nochmal ganz, ganz, ganz kurz zurück meinen Fragen an dich. Es war ja nicht nur so ganz klein meine Mini-Biografie gemeint. Was in aller Welt tust du? Und dann sagt der Andreas, jetzt komm doch mal runter. Das, was ich hinkriege in deiner kleinen Biografie, was ich hinkriege in deiner kleinen Existenz, was ich sozusagen im Mikrokosmos hinkriege, dass ich dich unter Kontrolle habe, dass ich dich halte, dass ich mit dir lebe, dass ich dich zum Ziel bringe. Hallo, ich bin nicht du, ich bin Gott. Was ich im Mikrokosmos hinkriege, und da hast du doch schon letzten paar Jahrzehnte Erfahrung gemacht. Ja, habe ich ja. Das schaffe ich im Makrokosmos auch. Überlass das mal schön mir. Mein Gott, darf ich noch mal ganz kurz nachfragen? Du hast die politischen Größen dieser Welt so ein bisschen im Blick. Du weißt, ich habe da die eine andere Frage. Gott sagt, ja, habe ich alles im Blick. Du weißt, dass das nicht alles so befriedigend läuft, wie wir uns das vorstellen. Habe ich im Blick. Du kennst diese Wahnsinnsnöte, die hier ablaufen. Du kennst diese teuflischen Prozesse, wo die Hölle ihre Türen öffnet und übelste, das in der Welt geschieht. Weißt du das? Ja, weiß ich. Und ich verlasse mich drauf, mein Gott, du bringst das zu einem guten Ziel. Mach ich. Jetzt vertrau du mir. Was in der Welt macht Gott? Ich glaube, Sie können ganz ein bisschen verstehen. Ich hoffe, Sie können es ein bisschen verstehen, dass wir an diesem Nachmittag, an diesem Abend sagen, wir können sie einfach nur ermutigen, wirklich nur ermutigen, sich umzudrehen auf diesen Gott hin und das, was er in aller Welt getan hat am Kreuz, für sie anzunehmen, sich neu unter die Kontrolle dieses Gottes zu begeben, Schritte des Vertrauens mit ihm zu gehen und dann dastehen zu können, über Jahre und Jahrzehnte dastehen zu können. Das ist der Redewendung mit Unverständnis und Frageverstärkung. Eine Redewendung des Staunens und des Glücks wird. Was in aller Welt, mein Gott, hast du getan? Ich danke dir. Ich bete dich an. Ich freue mich an dir. Und ich lade andere Menschen ein, dass sie das in gleicher Weise erleben dürfen, wie ich und wie viele in diesem Raum. Das in aller Welt hat er getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, am Kreuz gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Allewendiger Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus, danke, dass wir in diesen Augenblicken so zu dir kommen können. Dass wir von deiner Existenz wissen. Dass wir wissen, dass du in deiner unendlichen Güte, Freundlichkeit und Zuwendung uns in unserem aus der Kontrolle geraten sein und auf die Katastrophe zusteuern, nicht alleine gelassen hast. Lebendiger Gott und Vater, das in aller Welt hast du getan. Du hast deinen Sohn gesandt, du hast Jesus geschickt. Du hast uns die Schwerverletzten rausgeholt, du hast uns gerettet. Ja, und du kümmerst dich auch um die Scherben unseres Lebens. Aber erst einmal hast du uns herausgeholt und gereinigt, die Schuld vergeben, neu ins Leben gestellt, unter Kontrolle gebracht mit dir, unserem Gott. Und so dürfen wir staunend dastehen, dass du das getan hast. Und jetzt sind wir bei dir angekommen. Leben mit dir, vertrauen dir, werden kontrolliert, im Guten kontrolliert von dir, gehen auf dich zu, sind mit dir Tag für Tag zusammen, staunen mit dem Thema, was in aller Welt hast du da getan? Und bitten dich, dass der eine und andere an diesem Nachmittag, an diesem Abend, das für sich sehen darf und sich umdreht, umdenkt, sich hinwendet zu dir. Das ist unser Gebet. Danke für deine wunderschöne Liebe. Danke, dass du das getan hast. Wir beten dich an. Amen.